Willkommen beim Teammensch Podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt. Für mehr Leistung und Zufriedenheit. Es geht wieder an ein Interview und ich habe einen wunderbaren Gast jetzt bei mir, den Max Planer, den ich eigentlich in Amsterdam connecten wollte. Und jetzt ist er in Afrika. Jetzt darf er gleich da noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe so Begriffe gefunden wie Mindset Monster, ja, und gepaart mit Coolness etc. Ich bin gespannt. Und endlich habe ich mein Ruderthema, ja, weil wir haben hier dann Olympioniken, wir haben einen Weltmeister im Rudern und alles, was ich jetzt vergessen habe, darfst du rausschieben noch, Max.
Hi, grüß dich, Marc. Vielen Dank für das lockere, entspannte, coole Intro. Also was heißt vergessen? Es gibt natürlich noch 1 Million, über sich erzählen kann, aber ich glaube, du hast das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Beschäftige mich sehr viel mit dem Mindset, mit dem Geist, Körper, Geist und Seele. Wie hängt das alles miteinander zusammen? Erfolg und Erfüllung. Wie kriegt man das in Einklang? Und das hat mich schon in meiner Ruderkarriere extrem fasziniert, das Thema. Wie kann ich mehr aus mir rausholen? Und jetzt sieht man hier gerade, war gerade ein bisschen Stromausfall. Jetzt, wie du gerade sagst, ich sitze gerade in Kapstadt. Ich arbeite jetzt von Kapstadt aus gerade. Bin seit 2,5 Jahren kein Leistungssportler mehr, sondern bin jetzt auf die andere Seite gewechselt und bin jetzt Coach. Auch für Leistungssportler, aber auch für Unternehmer. Das heißt, vor allem im Bereich mentale Stärke, Mindset, Resilienz, Aufbau von Resilienz, Umgang mit Stress, Druck und so weiter. Und das ist jetzt mein neues Steckenpferd sozusagen.
Nicht schlecht, genau. Nicht schlecht. Ja, Resilienz auf jeden Fall auch so ein Thema, natürlich ein Begriff, der furchtbar breit gelatscht ist und den man vielleicht gar nicht mehr hören kann. Aber ja, wenn ich so sehe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wie viele da in dem letzten halben Jahr alleine in den Seilen hingen, ist es halt doch aktuell, ne?
100%. Es ist wie mit allen Wörtern, ne? Irgendwas alles breit getreten. Mindset, Resilienz, gibt auch noch andere Begriffe, ne? Aber im Endeffekt, das hat mich auch lange Zeit irgendwie, beziehungsweise beschäftige ich mich auch immer, was steckt denn hinter diesem Wort, ja? Also was steckt dahinter? Und ich bin eigentlich auf das Thema Resilienz oder auf dieses Wort erst vor kurzem so richtig tiefer gestoßen, so vor ein paar Monaten, dass ich gemerkt habe, eigentlich ist das ziemlich genau das, was ich mache. Und habe das vorher auch gar nicht so richtig viel benutzt, weil ich halt für mich erkannt habe, okay, in welcher Tiefe ich das behandle. Aber klar, Thema Mindset, ja, Thema Resilienz, es sind immer Wörter, es sind immer Buzzwords, deswegen ist es auch gut, dass wir hier sitzen und ein bisschen Zeit haben und drüber sprechen können, um das ein bisschen auszuführen, weil ich glaube, jeder hat eine andere Definition davon und auch wie du sagst, jeder geht ja auch anders mit den Dingen um. Manche sagen, oh, hau mir ab damit, ich habe keinen Bock. Gleichzeitig ist man vielleicht aber voll in einem Loch drin. Man braucht ja auch immer einen gewissen, sag ich mal, Schmerzpunkt, um sich zu öffnen für neue Dinge, ne? Und das kennen wir ja auch von uns selbst oft, genau. Und das ist ja ganz normal, das ist was Menschliches, ja.
Ja, klar. Zuerst muss es ein bisschen zwicken und dann werden wir dann vielleicht dahin hingetrieben, ja. Und bei manchen muss halt ein paar Jahre zwicken.
Genau, richtig. Ja, manche haben eine andere Schmerztoleranz als andere. Ich würde auch sagen, ich habe auch eine sehr große Schmerztoleranz. Sieht man ja auch, dass ich Ruderer war. Wir haben schon sehr hart immer trainiert, sehr viel trainiert, ja. Und auch körperlich alleine musste ich sehr viel Schmerz durchleiden. Dadurch bin ich auch allgemein leidensfähig. Dadurch musste ich mir das erstmal antrainieren, schon bei einem kleineren Schmerz auch mal zu reagieren und nicht immer, wenn es schon so richtig dolle drückt. Ja? Also kann man ja auch alles lernen.
Ja. Absolut. Ja, beim Football hieß es auch immer, wenn da kein Knochen rausguckt, dann bist du auch nicht verletzt. Ja? Und liebe Zuhörer, Game Changer Podcast, hört rein, fang ganz von vorne an. Da ist in der zweiten oder dritten Folge ist ein ganz geiler Bericht von dir, Max, wie du zum Laufen gekommen bist im Sportinternat, oder was?
Ganz genau, ja. Sportinternat Magdeburg, Sportschule, auch natürlich dann dort auch beim Ruderverein trainiert, der mit der Sportschule eng verknüpft war. Mhm. Und die ist natürlich dick, also ja. Da hat es Klick gemacht bei mir, da ist der Leistungssportler geboren, glaube ich, in der Situation damals.
Ja, also ja. Hört euch die Folge an, die ist echt geil erzählt auch und da habe ich echt mitgefiebert.
Danke.
Ja, konnte ich mir richtig vorstellen, so man jagt so einem Ziel hinterher, versucht das zu knacken, ja. Und ich weiß nicht, also was mich dann noch interessiert hätte in der Folge, ja. Wie war die Beziehung da zu deinem Trainer? War das eine gute, war das eine neutrale Beziehung? Also hat er dich dann auch gepusht oder kam das alles irgendwie von dir?
Vielleicht nochmal ganz kurz zum Kontext jetzt für die Zuhörer. Also ja, hört euch auf jeden Fall die Folge an, aber es ging halt darum, nur mal ganz kurz zwei, drei Sätze. Wir mussten halt, ich war 14 Jahre alt, 14, 15 so in dem Alter, da habe ich gerade mit Leistungssport angefangen, wir mussten alle paar Monate so einen einen Athletiktest machen auch. Also ich war zwar Ruderer, wir mussten dann halt Lauftest, 3000 Meter, Krafttest, Sprinttest, also was machen. Und beim Lauftest hat der Trainer halt gesagt, wer nicht unter 13 Minuten läuft für die 3000 Meter, der muss nochmal laufen. Irgendwann war ich der Einzige, der nochmal laufen musste und so weiter und so fort. Ihr könnt euch ungefähr den Ausgang vorstellen. Es ging auf jeden Fall so weiter. Es ging bis ins tiefste Loch rein. Ich bin ganz alleine mehrmals gelaufen, habe es nicht geschafft, bin umgefallen. Also gutes Ende, ihr werdet sehen. Also ob es ein gutes Ende war, hört euch die Folge auf jeden Fall an. Aber ja, mein Trainer hat mich damals halt eben auch einfach im Auto im Stadtpark begleitet. Er ist im Auto mitgefahren. Also das war schon eine sehr wilde Konstellation, muss ich sagen. Und ja, zu den Trainern, also ich muss sagen, es ist ja Magdeburg gehört jetzt zu den neuen Bundesländern, ehemalige DDR. Und dieser Trainer, wie auch einige andere Trainer, die mittlerweile jetzt zum größten Teil auch im Ruhestand sind, aber damals war es eben noch so, das sind halt auch sozusagen Relikte der DDR ein bisschen gewesen. Also Trainer, die einfach auch schon zu DDR-Zeiten so Trainer waren. Und dementsprechend natürlich auch die Tugenden, die Werte und so Konzepte, Trainingskonzepte aus der DDR halt natürlich mitgenommen haben. Was dazu geführt hat, dass wir sehr, sehr erfolgreich waren. Also brutal erfolgreich, unfassbar erfolgreich. Und auch ich, der ja da wirklich hingekommen ist, der keine Ausdauer, keine Kraft, kein Durchsetzungsvermögen bis hatte, aus mir dann innerhalb von anderthalb, zwei Jahren einen deutschen Meister zu machen und innerhalb von drei Jahren so einen Juniorenweltmeister zu machen, war Wahnsinn. Das heißt, mein Trainer damals, der wusste genau, was er tut. Aber ja, es war schon eher so ein bisschen, war wild, würde ich sagen, die Zeit. Also er hat mich extrem gepusht, auch mein Trainer danach noch. Also ich hatte verschiedene Trainer dort, die haben mich extrem gepusht. Und ich habe auch, klar, manchmal natürlich auch nicht ganz so mit netten Worten, aber ich habe immer gefühlt, ich habe immer verstanden, der macht das, weil er will, dass ich besser werde. Der sieht mein Potenzial, der sieht, hey, Max, aus dem könnte man so viel rausholen, wenn der jetzt mal sich zusammenreißt, wenn der jetzt mal irgendwie sich fokussiert und wirklich mal an sich glaubt und durchzieht. Und das brauchte ich damals einfach. Das brauchte ich von außen. Das musste mir jemand von außen sagen. Und so konkret hat er es mir nicht gesagt. Er hat es halt einfach gemacht. Also er hat mich einfach angepusht. Okay. Ich habe das erst irgendwann so gefühlt und verstanden, okay, hey, das macht er, weil der will, dass ich besser werde. Es gab nämlich auch Situationen, wo ich mich gefragt habe, was will der eigentlich hier gerade von mir? Ja, also das ist ja auch klar, das hat man ja gerade als junger Sportler da manchmal.
Ja.
Aber genau, deswegen Verhältnis gut, würde ich sagen, gutes Verhältnis, aber natürlich trotzdem auch distanziert und ja, eine sehr große Respektperson war das für mich, definitiv. Sehr große Respektperson.
Verrückt. Ja, das hat mich dann echt noch interessiert, so beim Hören. Und das Gefühl hatte ich dann schon, so wie du es erzählt hast, ne, dass das jemand ist, der tritt einem in den Hintern, aber es macht er, um da einfach was rauszukitzeln. Ja. Hast du dir was abgeguckt? Arbeitest du so mit deinen Leuten dann auch?
Ich würde sagen, also was ich mir schon davon abgeguckt habe, würde ich sagen, wenn du mich jetzt so fragst oder was ich mitgenommen habe, ist sicherlich schon die Sache, die andere Person einmal zu sehen, okay, wo ist der Ist-Zustand, wo steht die Person und wo könnte die Person sein? Dieses Potenzial zu entfachen, zu gucken, auch von außen drauf zu schauen, zu spiegeln, auch durch Dialoge, durch Gesprächen, Potenzialanalysen und so weiter zu schauen. Hey, die Person steht jetzt da, aber die könnte, wenn die das und das vielleicht tut, könnte die dahin kommen und sich so krass weiterentwickeln. Und ich sehe das und nehme das wahr. So, das ist auf jeden Fall ein Riesenaspekt, den ich mitnehme, weil der treibt mich an, weil das ist vor meinem inneren Auge auch so ein bisschen schon der Weg, den ich vielleicht sehe, den die Person, die mein Coaching dann vielleicht noch nicht ganz so sieht, wo ich ihr aber erstmal dann vermittle, guck mal, schau dir mal an, das könnte der Weg sein. So. Und das ist, glaube ich, ein großer Aspekt, den ich damals mitgenommen habe, weil Materie entsteht ja erstmal durch die Gedanken. Also es ist ja erstmal, sind ja die Gedanken sind erstmal die Vorstellungen da und dann entsteht nachher irgendwann, dann manifestiert sich das im Außen, dann passiert das Ergebnis. Aber wenn wir uns nicht vorstellen können, dass ich Weltmeister werden kann, wenn wir uns nicht vorstellen können, dass ich vielleicht irgendein Ziel im Business oder so erreichen kann, dann wird es auch nichts. Und daran sieht man ja einfach, wie wichtig diese Vorstellungskraft ist und dabei natürlich auch an sich zu glauben. Und das sind schon Dinge, die ich da auf jeden Fall mitgenommen habe. Aber natürlich diese harte Gangart, würde ich sagen, oder etwas härtere Gangart, die nehme ich tatsächlich absolut gar nicht mit, weil ich bin ein absolut empathischer Typ. Ich bin ein absolut liebevoller, freundlicher Typ, der auch eben, wie gesagt, sehr viel Tiefe hat. Und ich so in den Arsch treten. Also ich mache das dann eher mit liebevollen Worten und kitzele das so ein bisschen raus und versuche, okay, was sind vielleicht die Motivationspunkte oder die Anknüpfungspunkte, wo ich das aus der Person rauskitzeln kann. Aber natürlich ist es auch jetzt ein anderer Bereich, weil die meisten meiner Coaches, ich arbeite zwar auch teilweise auch noch mit Nachwuchssportlern hier und da, aber die meisten meiner Coaches sind ja Erwachsene. Und im Endeffekt ist ja immer auch eine gewisse Eigenverantwortung mit dabei, die man da an den Tag legen darf. Ich glaube, das ist Quatsch, wenn man jemanden von außen dann einfach nur in den Arsch tritt, weil ja, wenn mein Coaching dann zu Ende ist, dann steht die Person wieder da und das ist ja nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja, die Person natürlich durch mich schneller von A nach B zu, dass sie durch mich schneller von A nach B kommt, besser von A nach B kommt, effektiver, auch erfüllter, aber gleichzeitig dann auch, wenn die vielleicht irgendwann mal sagt so, hey Max, oder wenn wir gemeinsam entscheiden, dass das passt jetzt erstmal, der Coach möchte jetzt alleine weitergehen, dass er dann so viel mitnimmt, dass er diese Schritte auch alleine gehen kann, dass er weiter weiß, wie er mit bestimmten Situationen umgehen kann, was er vielleicht vorher noch nicht wusste. Und dafür, genau, ist es natürlich wichtig, das ja auch ein bisschen anders anzugehen.
Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall mit so einem Augenzwinkern gefragt. Genau. Ja, weil egal,
aber es war eine gute Frage.
Man nimmt ja immer irgendwas mit. Ja?
Und, richtig,
und wenn es die, nur die kleinste Kleinigkeit ist, ja, ich hatte auch einiges an Trainern. Und auch wenn du sagst, so, oh, mit dem bin ich nicht gut ausgekommen, dann gibt es trotzdem irgendwelche Punkte, die man sich abguckt, bewusst oder unbewusst. Ne? Das ist es halt.
Immer, absolut.
Hast. Ja. Hey, kommen wir zum Rudern. Ich bin so gespannt, weil ich habe selber konnte ich nie irgendwie rudern, habe das nicht irgendwie so. Ich habe in Freiburg studiert. Ja, auf der Dreisam hätten wir kein Boot irgendwie zu Wasser gekriegt. Da wären wir nicht weit gekommen. Kannst dich noch an deine erste Rudereinheit oder das erste Mal auf Wasser im Ruderboot erinnern?
Boah, ich glaube schon, ja. Also so nicht jetzt so, dass ich jetzt sage, oh, das war genau der Tag, die Uhrzeit, so und so. Aber wie das so war, wenn du mich so fragst, kann ich mich schon erinnern, ja. Also das war ja damals in Bernburg in der Saale, in meinem Heimatort. Und ich habe vorher Fußball gespielt, mit 5 Jahren angefangen. Meine Eltern waren beide Ruderer, mein Papa war damals noch im Ruderverein auch Übungsleiter, Trainer. Und dann mit 10 Jahren hat er mich dann mal mitgenommen, hat gesagt, komm, setz dich mal ins Boot. Und ich durfte natürlich selber entscheiden, will ich weiter Fußball spielen, will ich rudern, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mich entscheiden, weil es hat einfach super Spaß gemacht, beides. Und dann habe ich mich nachher fürs Rudern entschieden. Aber ja, die erste Einheit, klar, das ist natürlich wackelig, ne? Also du bist auf einem Fluss, da ist Strömung, es war aber Sommer, es war gutes Wetter, also es war auch ein absolut geiles Gefühl, in einem Boot zu sitzen und die ersten Gehversuche sozusagen zu machen im Ruderboot oder die ersten Ruderversuche.
Ja. Dann mit deinem Dad zu zweit.
Damals, glaube ich, war das schon bei anderen Trainern. Wir haben immer versucht, das einigermaßen zu trennen. Also wir haben immer versucht, er hat mich mal ein paar Monate lang trainiert, weil es nicht anders ging, weil ja irgendwie die Trainer ausgefallen sind oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, woran das lag, aber das hat nicht ganz so gut geklappt, würde ich sagen. Es war immer besser, ihn als meinen Vater und Mentor sozusagen zu sehen, als auch ehemaliger Leistungssportler, der eben auch viel erreicht hat, der so ein bisschen mein Berater ist. Aber in dieser Trainerrolle hat das meistens nicht so gut harmoniert. Aber wir sind zusammen, das ist eine kleine Seitenanekdote, bin mein erstes Rennen, also meinen ersten Wettkampf mit ihm zusammen gefahren, weil das war so eine Familien, bei unserem Ruderverein gibt es immer so eine Veranstaltung so zum Jahresende, so Abrudern nennt sich das, vor die Stege vom Wasser geholt werden. Und dann gibt's da so Familienzweier und fahren dann ganz viele Kinder mit ihren Eltern und da bin ich mit meinem Papa gefahren, da habe ich gerade erst seit 2-3 Monaten gerudert und es war komplett schlecht, also wir sind hinterher gefahren, alles wirklich gar nicht gut, aber ich habe mich so gefreut, ich habe mich im Ziel umgedreht und gesagt, ey Papa, das war mein erstes Rennen, ich bin mit dir gefahren, wie cool, oder? Und er er erzählt mir das heute noch so, wie ich den angestrahlt habe. Und genau aus dem Grund habe ich ihm jetzt geschenkt, dass wir jetzt dieses Jahr zusammen zur World Rowing Masters Regatta, das ist wie so eine, man kann sagen, so eine kleine Weltmeisterschaft für alte Leute, jetzt zähle ich ja auch dazu, dass wir da in das finden, in Brandenburg, eine Hafenstadt in Deutschland, und habe ich ihm jetzt geschenkt, dass wir quasi da zusammen an den Start gehen und sozusagen den Bogen spannen zum Jahr 2000, wann war das? 2000, 2001, glaube ich, so in dem Dreh war das. Ne? 2000, ja, doch, 2001, glaube ich, genau, mit 10 Jahren, ja. Also vor 23 Jahren hat es angefangen und jetzt spannen wir nochmal den Bogen zu. Ich mache jetzt momentan viel Krafttraining, wenig Ausdauertraining, deswegen muss ich mich da auch nochmal ein bisschen vorbereiten, weil mein Papa ist momentan sehr fit. aber das kriegen wir hin.
Ja,
kleine Anekdote.
Ja, also wenn du jetzt gerade zuhörst, irgendwo im Podcast nur hörst, ohne Bild und weiß Gott was, Max Augen glühen gerade, ja. Auf jeden Fall auch dieser Reminder, das heißt ja auch hier Team Mensch Podcast, das kleinste Team oder auch ein Team ist der Papa mit dem Sohn. Und was das 100%. Jetzt hier gerade so zeigt, ne, also vor 23 Jahren kommt so ein Impuls, ja, und was das dann mit so einem Leben macht, also von dem her, mach doch mal wieder Sport mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter.
Richtig, 100%. Das ist so schön. Ja.
Cool. Und dann so quasi als Zweierteam mit deinem Dad, also ja, oder generell so die ersten Teamerfahrungen im Rudern. Wie kann sich da noch dran erinnern? Ist da noch irgendwie was? Oder welche Rolle hast du gern eingenommen, so generell?
Also die mit meinem Papa, das war wirklich dieses eine Rennen, ne? Das war es dann. Dann habe ich natürlich mit Gleichaltrigen zusammen im Teams gerudert.
Ja.
Und das hat mir schon, also ich würde sagen, als Kind, es hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum einen, ich konnte mich da besser motivieren. So trotzdem würde ich sagen, so die ersten Versuche, da ist ja so Kinderbereich mit 10, 11, 12, 13, 14 Jahren, das ist ja alles noch ein bisschen so, naja, also zwischen wirklichen Training und ein bisschen rumeiern ist das ja noch so dazwischen, weißt du? Deswegen ist es noch alles ein bisschen so, in dem Alter sollte man, glaube ich, auch noch nicht zu verbissen sein, sondern der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Aber wie sich das danach dann entwickelt hat, und zwar dann so über die Jahre, ich würde sagen, ab so 2009, da war ich erste Mal in einem, bin ich zweite Mal zur Junioren-WM gefahren, zweite Mal auch gewonnen. Aber da war ich in einem Vierer, davor war ich im Achter. Und in dem Vierer war das schon so, dass ich so, das ist ein bisschen kleinere Gruppe, ne? Und da habe ich dann gemerkt, wir sind im Halbfinale, haben wir einen zweiten Platz gemacht, sind ins Finale eingezogen, aber ein Boot hat uns halt geschlagen, die Tschechen damals. Und ich habe aber gemerkt, so, also wir hätten die auch schlagen können. So. Und dann haben wir gesagt, gut, was machen wir jetzt? Die anderen waren so ein bisschen geknickt, boah, jetzt haben die uns geschlagen und so. Und dann haben wir auch da eine Besprechung dann gemacht, so einen Tag vom Finale. Und da habe ich so das erste Mal, glaube ich, so eine emotionale, jetzt nicht eine Brandrede, ja, nicht so jetzt irgendwie so die anderen so zur Sau gemacht, sondern eher so eine emotionale Ansprache, sage ich jetzt mal, gehalten, dass wir das schaffen können, den anderen Glauben gegeben, den anderen Mut gegeben, den anderen gesagt, hey Leute, wir ziehen uns das morgen. Und wir müssen nur an den ein, zwei Stellschrauben drehen, an der einen Stelle, wo die uns überholt haben, müssen wir ein bisschen das und das anders machen und so weiter. Dann bleiben wir vorne, dann ziehen wir uns das durch. Und dann haben wir es genau so gemacht. Also wir haben es genau so durchgezogen. Da kriege ich auch jetzt irgendwie noch Gänsehaut, dass es so geklappt hat. das war mir damals aber gar nicht so bewusst. Also erstmal war es natürlich eine Teamleistung generell. Ja, das war ein kleiner Part, dass ich da diese Rede gehalten habe. Es hätte auch klappen können ohne. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass es das jetzt nur daran gelegen hat. Aber ja, klar. Es hat sich danach dann so weiterentwickelt, dass ich immer mal wieder so in je nachdem, in welcher Mannschaftskonstellation ich unterwegs war, immer wieder so gemerkt habe, so dieses Thema Kommunikation, wie halte ich die Einzelnen zusammen? Das heißt, mit jedem musst du ja auch ein bisschen anders umgehen, jeder hat ja einen anderen Charakter, gerade im Leistungssport, alle sind schon sehr auf Spannung. Das heißt, die Charakterzüge kommen nochmal deutlicher zum Vorschein. Und du musst halt dann schauen, wie gehst du mit jedem Einzelnen um? Da hatte ich immer schon ein Gespür dafür. Das war lange Zeit auch erstmal noch schwierig, weil ich nicht wusste, wie gehe ich damit um, wie mache ich das jetzt. Habe sehr viel auch die Emotionen von anderen aufgenommen, habe irgendwie die auf mich übertragen. Aber dann von Zeit zu Zeit immer mehr gemerkt eigentlich, dass es auch eine Stärke ist. Und das gerade so die letzten 4, 5, 6 Jahre im Leistungssport diese Stärke dann immer bewusster sozusagen ausgespielt. Und auch viel dann auch wirklich in solchen Situationen wie dann auf dem Wettkampf. Oder wenn es vielleicht mal in einer Trainingsphase mal nicht so gut läuft, da die Mannschaft aufzubauen, zusammenzuhalten und zu pushen. Und genau, das ist natürlich ein Aspekt, würde ich sagen, der eine meiner größten Stärken war, wo ich sage, das war so im Team so meine Rolle. Weil andere da auch waren, die das vielleicht nicht so gut gerne machen wollten, nicht so gut konnten oder gesagt haben, oh nee, ich rede da nicht so gerne auch vom Rennen, ich würde da gerne lieber einfach still sein und zuhören. Also jeder hatte ja auch so ein bisschen seine Herangehensweise an bestimmte Dinge. Und mir ist es aber eigentlich dann immer schon leicht gefallen, da zu kommunizieren und halt auch die Dinge anzusprechen, die mir da wichtig sind. Ne? Und ja, das war so meine Rolle.
Ja, ja. Verrückt. Und du hattest auch im Boot so eine Verbindungsposition, ne? Hatte ich irgendwo mal gelesen. Also die, es besteigt nicht einfach nur ein und rudert los, sondern jeder hat so seine Position.
Auf jeden Fall. Also kam natürlich immer darauf an, ich saß im Zweier, im Vierer und im Achter. Also ich saß in verschiedenen Booten. Jedes Jahr immer auch ein bisschen anders. Dann sitzt man mal in dem Boot und sitzt man in dem Boot. Hat immer viel mit den Qualifikationsmechanismen dann zu tun in der Mannschaft. Also es werden jedes Jahr die Karten neu gemischt. Aber genau, auch im Boot war es meistens so, dass ich an einer Position saß, wo ich den Rhythmus, den Takt übernommen habe, ihn versucht habe, so weiterzugeben im Boot, so ein Bindeglied war. Also ich saß eigentlich meistens, bis auf wenige Ausnahmen, 2009 da in diesem Juniorenvierer saß ich auf Schlag, da saß ich ganz vorne zum Beispiel, aber sonst saß ich bis auf wenige Ausnahmen oft eher so in der Mitte des Bootes irgendwo und habe da meinen Teil beigetragen zur Mannschaftsleistung. Genau.
Ja, das hatte ich auch gelesen. Von dem her voll cool. Voll cool. Ja, also da geht nochmal so eine Welt auf. Ich hatte ganz am Anfang von diesem Podcast hatte ich auch ein Bild gewählt von der Rudermannschaft, ja. So als Symbol vorneweg, ne?
Und geil, sehr schön, sehr schön.
Ja, das ist schon ein krasses Bild. Ja, und dann habe ich noch gesehen, dass du gerade auch im Team arbeitest, im Zweierteam mit deiner Verlobten, Christine, gell? Heißt er, ja.
Genau.
Coach ihr auch zusammen oder
Also wir machen, genau, wir haben, jeder hat so sein Coaching, also gerade so mit unseren 1-zu-1-Coaches arbeitet natürlich jeder individuell. Aber ja. sie hat bis Mai noch als Managerin im Unternehmen gearbeitet, hat sich dann parallel davor selbstständig gemacht und ist seitdem jetzt aber auch voll selbstständig. Und wir reichen uns die ganze Zeit die Hand. Also es ist eigentlich so ein permanentes Miteinander auch, dass irgendwie Texte, Korrektur lesen, hier mal das mal, da was vorbereiten. Ja. Wir versuchen uns gegenseitig da der eine besser kann, den anderen besser kann, unterstützen und die Stärken so ein bisschen gemeinsam auszuspielen. Gemeinsam coachen machen wir teilweise auch, aber noch nicht so viel. Also da sind wir gerade auch ein bisschen am Überlegen, ob und wie wir das ausbauen wollen. Aber was wir zum Beispiel auch machen ist, ich hatte das im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, so Atemreisen. Also es ist ein großer Aspekt auch ihres Coachings vor allem und auch meines Coachings, mit Breathwork zu arbeiten. Und da haben wir zum Beispiel jetzt auch in Kapstadt relativ spontan, also sie hat sogar schon mehrere Sessions hier spontan gegeben, 1-zu-1 auch, und dann haben wir zusammen spontane Gruppen-Breathwork Session hier gegeben, wo wir gemeinsam sozusagen gecoacht haben, den Raum gehalten haben, das Breathwork angeleitet haben, mit den Prozessen der einzelnen Menschen gemeinsam umgegangen sind, das natürlich auch gemeinsam vorbereitet haben und so weiter. Und das war natürlich ein cooles Erlebnis, was ich sehr, sehr gerne öfter machen würde. Es kostet sehr viel Energie, es ist energetisch sehr intensiv. Deswegen muss man da auch schon auch gut in seinem Shape sein. Aber es macht unfassbar Freude, die Menschen dann zu sehen, wie sie sich danach fühlen, wenn da vielleicht so ein Durchbruch passiert, ja, mentale, emotionale Blockade aufgegangen ist, nur durch die Atemtechnik. Also das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Und das sind so die Sachen, die wir vor allem zusammen machen. Ja. Ich hatte zum Beispiel auch jetzt ein Seminar geleitet die letzten Jahre mehrmals in Nordrhein-Westfalen für Leistungssportler, die aufhören mit dem Leistungssport, also auch Leistungssportler den Übergang mental ins neue Leben zu helfen, denen dabei zu helfen, weil ich das als riesiges Potenzialfeld gesehen habe, weil es da einfach nichts gibt. Also egal, welche Sportart es ist, es gibt da keine Angebote. Und dadurch machen wir das jetzt. Und da hat sie zum Beispiel auch mit Unterstützung war da mit dabei als Coach und das war natürlich auch super.
Ja, das stimmt. Also klar, du hast es wieder charmant ausgedrückt, ja, dass da viel Potenzial ist.
Ja, genau.
Klammer auf, nach dem Sport werden die Sportler einfach halt fallen gelassen. Ne?
Also du bist halt so weg vom Fenster. Ja.
In diesem luftleeren Raum, wenn du nicht irgendwie beim Fußball dann noch irgendwie Kommentator wirst oder so in der Bundesliga, aber es gibt ja auch A, noch andere Sportarten und B, auch noch andere Ligen, ja, wo du dann irgendwie drunter bist und.
Absolut. Ja,
gute Idee. Ach, das ist ja witzig. Das macht ihr auch, weil ich habe nämlich jetzt, ich kann es ja jetzt erzählen, weil meine Partnerin, die hat in zwei Tagen Geburtstag und ich habe ihr einen Breathwork Workshop geschenkt. Also bis das hier rauskommt, ja, hat sie sowieso schon in der Hand.
Ja.
Cool. Ach, cool. Aber habt ihr das schon mal zu zweit gemacht? Also als Paar?
Wie meinst du das?
Teilnehmer?
Klar, schon häufiger. Schon häufiger. Ja, das ist gar kein Problem. Also das kann man gut machen. Wir haben auch uns, wir haben uns auch eine Zeit lang mit noch ein, zwei Freunden, auch Leistungssportler teilweise oder auch unser Osteopath vom Ruder, von meiner Ruderzeit, der auch mich sehr lange auch gecoacht hat, mit denen zusammen getroffen, zu vier, zu fünft und einfach irgendwie alle zwei, drei Wochen dann zusammen geatmet. Also das kann man auf jeden Fall, das kann man gut machen. Also das, klar, wenn dann die Skills da sind. Christine hatte damals dann die Ausbildung gerade fertig und dadurch wusste sie genau, worauf es da ankommt, konnte uns das alles beibringen dadurch konnten wir das halt auch in dieser kleinen Gruppe so gut machen. Ansonsten, don't try this at home, bei so tiefen Atemtechniken auf jeden Fall mit Anleitung machen. So Wim Hof Übungen von YouTube jederzeit ist richtig geil, so für den Alltag. Aber tiefe Atemreisen, gehe zu einem Atemcoach. Christine coacht zum Beispiel auch online. Also ich mache das ja auch mit meinen Coaches online. Christine macht da auch oft immer Gruppensessions, wo man dann teilnehmen kann einfach. Und vor Ort geht natürlich auch. Das hat beides Vor- und Nachteile. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Also cooles Geschenk auf jeden Fall schon mal an deine Frau.
Ja, genau. Und ich habe das auch schon mitgekriegt, dass das wirklich mit ganzen Teams, mit ganzen Gruppen gemacht wird.
Genau.
Ja. Also von dem
Football
her.
Doch auch, glaube ich, USA, ne? Ich glaube, die amerikanischen Footballer, sind die da auch am Start. Ja,
auf jeden Fall. Also das da in jedem Sportart auf jeden Fall eine Bereicherung. Und wenn ich da irgendwie eine Brücke schlagen kann, meldet euch und ich gebe es dann weiter an Max oder direkt über Max. Deine Homepage, ich habe es gerade nicht parat. Dich kann man ja auch im Internet finden.
Maxplaner.com, ganz einfach. Ja,
Maxplaner.com. Zack.
Ganz simpel.
Ja, voll geil. Krass. Ja, das, ich glaube, das wird ganz cool, ja, mit dem Atmen. Ich habe das selber so als Fitnesstrainer so kennengelernt, dass man wirklich mit der Atmung seine komplette Wirbelsäule ausrichten kann. Das war so die erste Begegnung, ja, und jetzt Breathwork, bin ich ganz happy, dass das immer mehr auch reinkommt und da muss man kein Räucherstäbchen anzünden und irgendwie eine gebartigte Hose anhaben. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Sache, weil ja, es fängt, also du kommst auf die Welt und es fängt halt mit einem Atemzug an, ne? Also, ja.
Und das Letzte, was du tust, wenn du stirbst, ist auch nochmal einen Atemzug zu nehmen und dann ist es vorbei.
Ja. Die große Breathwork Session.
Ja, also es ist wirklich so. Also eigentlich sind wir in du sagst es eigentlich richtig. Eigentlich sind wir in einer großen Breathwork Session hier alle drin. Weil dieses, so wie andere Körperfunktionen, der Atem funktioniert halt. Das ist ja das Spannende am Atem. Ja. Die Körperfunktion, ja, Puls und so weiter, das passiert einfach alles automatisch. Der Atem auch. So, den Atem kannst du aber bewusst regulieren. Das heißt, du kannst dadurch auch bewusst Einfluss auf deinen Körper nehmen, auf deine Körperfunktion und über deinen Atem interessanterweise eben auch auf dein Unterbewusstsein, auf dein Herz, auch im übertragenen Sinne auf dein Herz, nicht nur physikalisch auf dein Herz und zum Beispiel Dinge loslassen, Dinge verarbeiten, neu ausrichten, Ziele neu wahrnehmen, also auch aus dem Gefühl heraus, was will ich denn überhaupt, nicht nur aus dem Kopf gehen, dafür ist Breathwork genial.
Ja, das ist prima, weil das machen wir bei unseren Teamtrainings auch immer, dass das Individuum auch die Arbeit bringen muss. Also dieser Vergleich, ne, oder dieses Bild von der Kette, ne, und wenn du dieses eine Kettenglied hast, was halt rostig ist, was halt nicht so stark ist wie die anderen, irgendwo hinterherhinkt, und da, ja, muss man halt gucken, ja, was ist bei einem dran, und ja, also ja, mal gucken, ob wir da nicht irgendwie auch zusammenkommen, jobmäßig.
Sehr gerne.
Voll gut. Ja, die Das interessiert mich vor allem. Ich habe ja für meine Interviewpartner hinten raus immer die gleichen drei Fragen. Die habe ich dir auch zugeschickt. Und deshalb würde es mich interessieren, wenn du hörst Teamtraining, was kommt dir da so in den Kopf, Max?
Also mir kommt natürlich beim Thema Teamtraining erstmal in den Kopf das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe bisher. Also das Rudertraining. Also das ist das, was natürlich in meinen Kopf kommt. Mit anderen Ruderern zusammen. Jetzt im Winter zum Beispiel auf dem Rudergerät, auf dem Concept 2 Maschine zu sitzen, in einer großen Halle mit 20, 30 Leuten und den ganzen Raum summ. oder auch natürlich auch im Wasser dann im Boot zusammen zu trainieren. Also das ist natürlich für mich das, was beim Thema Teamtraining sofort kommt. Aber natürlich Dinge auch, die du zum Beispiel anbietest, dann für Teams in Firmen oder anderen Konstellationen ist es einfach wichtig, zusammen Dinge zu tun als Menschen. Wir sind soziale Tiere. Das hat Jeff Bezos letztens irgendwie in so einem Podcast mal gesagt. Wir sind soziale Tiere und keine, wir sind, wie hat er gesagt, wir sind keine wahrheitssuchenden Tiere, sondern soziale Tiere. So. Und eigentlich ist es ja oft so, wir wollen ja eigentlich doch auch immer wissen, was ist die Wahrheit, aber dann ist es doch wieder wichtiger, die soziale Komponente. Wie oft trauen wir uns nicht zu sagen, was wir wirklich, weil wir Angst haben, den anderen zu verletzen, als Beispiel. Das ist ein winziges Beispiel, aber das zeigt das ja genau.
Ja.
Aber genau um solche Dinge natürlich auszuarbeiten, ist es natürlich geil, im Team auch zusammenzuarbeiten und Bewusstsein reinzubringen und zu sagen, wie setzen wir uns dahin? Worüber reden wir? Was sind unsere gemeinsamen Werte? Was sind unsere gemeinsamen Ziele? Wie kann jeder sich hier in diesen Ziel einbringen? Und dafür ist natürlich auch Teamtraining zum Beispiel, was du anbietest, genial. Das heißt, das sind so die Sachen, die erstmal im ersten Moment kommen.
Okay, auch alles positiv. Ja, witzig. Ich hatte gestern und heute hatte ich auf einen Post auf LinkedIn geantwortet, ja, und da ging es auch so um dieses Thema ehrlich sein, die Wahrheit sagen und auch nichts aussparen etc. Dann war auch so meine Frage, ja, wie macht ihr das bei euch in der Firma, ne? Und dann kommt klassisch, ja, wir leben das vor. Also, ich weiß nicht, beim Sport, da wird nicht viel vorgelebt, sondern da wird ganz viel definiert, dann wird hintrainiert, dann wird ein Fehler gemacht, dann wird der Fehler behoben. Bei guten Firmen, ja, oder wenn man mal diese richtigen Teams sieht, wie zum Beispiel Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, was auch immer, ne? Also da geht man so pauschal nicht ran und sagt, ja, das leben wir halt mal vor, sondern das ist irgendwie definiert, ne? Was müssen wir uns unbedingt sagen? Ja, was ist vielleicht nur irgendwie Priorität C oder D, ja, und hat hier nichts zu suchen? Ja, verrückt.
Ja.
Aber ja, der gute alte Jeff, ja, der hat's schon raus. Ja, das ist es. Wir suchen nicht die Wahrheit. Wir wollen auch nicht da irgendwo hingestupst werden, sondern wir wollen einfach nur zugehörig sein und halt zur Gruppe dazugehören.
Genau, genau. Und das ist eine spannende, sagen wir mal, Twist, weil eigentlich sehen wir ja öfter auch mal die Wahrheit oder gucken uns so in diese, ich meine, keiner weiß so richtig, was die Wahrheit ist. So, jeder hat seine eigene Wahrheit, das ist ja erstmal nochmal ein Punkt, aber wir können halt auch näher Richtung Wahrheit kommen, indem wir uns dafür öffnen und dafür auch Dinge durch Dinge durchgehen, die uns vielleicht wehtun, wie zum Beispiel dann, Dinge loslassen, Menschen loslassen, Erlebnisse loslassen, Erfahrungen loslassen und so weiter. Und es ist ein spannender, 5 Stunden lang mit dir drüber unterhalten, weil das so ein spannendes Thema alleine schon das ist, ja. Wie kann man das optimieren? Also wie können wir das als Menschen? Es ist immer eine Frage der Balance am Ende des Tages. So, wir brauchen, jeder braucht irgendwo tief, du findest, deine Wahrheit findest du halt tief in dir drin und das ist dein individueller Weg. So, aber natürlich können dir auch Menschen dabei helfen, soziale Kontakte dabei helfen, Leute, die dich spiegeln, können dir dabei helfen, wie zum Beispiel ich als Coach oder du auch, du deine Teams dann spiegelst und auch die einzelnen Personen in diesem Team spiegelst. Weil manchmal sehen wir ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja, und manchmal ist es ja auch gar nicht so tief. Ne?
Also genau.
Es gibt ganz oft, so hieß auch dieser Post, der Elefant steht mitten im Raum. Ne?
Genau.
Und das haben wir noch und nöcher. Ne? Und dass wir uns einfach nicht die Wahrheit sagen können. Und wenn wir das machen, dann haben wir immer schon Angst, dass wir irgendwie abgesägt werden, zum Beispiel im Job, dass wir gekündigt werden, irgendwo nicht mehr berücksichtigt, was auch immer.
Das ist aber eine Sache im Leistungssport auch, die tatsächlich auch so war, dass oftmals So, wenn du wusstest, okay, da ist irgendwas mistig gelaufen, du hast aber dann Angst, es zu sagen, weil du wusstest, okay, der Trainer nominiert dich dann vielleicht nicht. Also das ist natürlich im Leistungssport auch was Verbreitetes, ne? Also,
ja.
Obwohl es auch einige gab, die immer die Wahrheit versucht haben, nach vorne zu tragen, wie zum Beispiel unser Steuermann, der da sehr rigoros war, der oft auch gesagt hat, er ja, hält seinen Kopf hin für die Wahrheit, für den Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Und das hat auch nachher letztlich auch wieder zum Erfolg geführt, dann auch. Also
ja. Ja, auf jeden Fall. Also das muss man auf jeden Fall mal ausprobieren, ja, mit der Wahrheit einfach noch kollektiver raus, das auch zum Thema machen innerhalb der Gruppe. Und natürlich kann man es dann auch vorleben, aber was ich nicht besprochen habe, was ich nicht irgendwie auf eine Tagesagenda gepackt habe, meine Meinung, das kann ich dann auch nicht irgendwo verlangen oder abrufen. Ich muss halt Dinge trainieren und die kommen nicht einfach so. Ich stehe morgens auf und dann bin ich jetzt plötzlich so der ehrliche Typ, der einfach alles irgendwie mutig ansprechen kann.
Ist nicht so. Und in einem Team ist ja auch nochmal ganz, 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 ganz wichtig, der andere muss ja auch wissen, wo du stehst. Und der andere weiß nicht, wo du stehst, wenn du dem das nicht sagst. Das geht nicht. Der ahnt das vielleicht mal, weil du dann vielleicht irgendwie einen anderen Blick drauf hast oder so, dann spürt er was. Aber der merkt ja nur, da bist du vielleicht, dass du irgendwie vielleicht ein bisschen gerade irgendwie emotional bist oder dass du nicht gut drauf bist zum Beispiel. Aber das reicht ja nicht. Du musst ja miteinander reden, um zu sagen, hey, mir geht's heute nicht gut, ich habe heute Morgen das und das erlebt oder das und das passiert. Ich brauche mal einen Moment oder dies oder das, auch in der Firma oder auch im Sport. Ist so wichtig, den anderen auch wenn es unangenehm ist, dann zuzugeben, hey, mir geht's halt nicht gut, ich habe das und das erlebt, das und das ist da.
Ja.
Aber dieses Abholen, dass der andere Person weiß, wo ich stehe, nur dann können wir doch an einem Strang ziehen und uns gemeinsam weiterentwickeln, weil sonst weiß ich doch nicht, was Phase ist. Und dann reden wir die ganze Zeit aneinander vorbei, ohne dass wir es wollen.
Ja, und in manchen Jobs, da kann man sich das halt erlauben. Dann fährt man mit dem LKW irgendwie eine Extrarunde oder schreibt 18 E-Mails für die Cuts, ne? Bei den Piloten war das früher auch so, ne? Da hat der eigentliche Pilot, ja, der Hauptpilot, ich weiß gar nicht, wie der heißt, es gibt einen Co-Piloten, es gibt Piloten, glaube ich. Ne?
Ja.
Dann hat der die Ansage gemacht und der Co-Pilot hat sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ende vom Lied sind sie halt in den Berg reingeflogen. Ja? Und dann haben sie die Prozesse ganz, ganz schnell angepasst. Ne? Und überall, wo es nicht gleich wehtut, ja, wo nicht jemand irgendwie abstürzt, verbrennt oder weiß Gott was, da lehnen wir uns zurück und dann denken wir, das machen wir schon mal bei Zeiten, wenn es irgendwie läuft.
Genau, ja. Da haben wir wieder gut die Brücke gespannt zum Anfang, wo wir auch da schon über das Thema Schmerzbewusstsein gesprochen haben.
Ja, also, stimmt.
Das ist so.
Schmerzbewusstsein, ja, ist auch ein geiles Wort. Ja, ja. Max, ich habe hier was gelesen. Da hat jemand geschrieben, make mistakes great again. Könntest du dazu was sagen? Für alle, die es nicht checken, genau. Das hat er hat Max geschrieben in einem Post und war mega geil. Ich habe immer so ein Notizbuch und da schreibe ich mir vorne immer Zitate, die ich richtig geil finde, rein. Ja, da sind dann irgendwie, wenn es voll ist, da sind dann 10, 12, 15 Zitate drin. Make mistakes great again ist auch dabei.
Geil, danke. Boah, das freut mich, das Feedback. Von Herzen, vielen Dank. Genau, das war ein LinkedIn-Post, den ich mal gemacht habe letztens, wo es darum ging, dass ich gesagt habe, ach mal, alle mit den Neujahrsvorsätzen und dies und das ist ja immer dann um Silvester rum. Und es war, glaube ich, schon im Dezember, wo ich dann gesagt habe, hey, was will ich denn eigentlich nächstes Jahr machen? Ich möchte einfach mehr Fehler machen und zwar noch in höherer Frequenz, weil dann weiß ich komme schneller voran.
Ja.
Und das ist sowas, was so vielen von uns fehlt und wir deshalb nicht so erfolgreich sind, wie wir sein könnten, weil wir Angst haben, Fehler zu machen. Aber wir, gerade in Deutschland, leider, Amerika ist ja zum Beispiel eine Kultur, wo Fehler eher, sag ich mal, angesehen werden. Du fährst 5 Businesses vor die Wand, du wirst dafür gefeiert, so ungefähr. Also vielleicht auch ein bisschen anderes Extrem, ne? Weil die dann aber sagen, jetzt beim 6. Mal hat's geklappt oder beim 16. Mal, keine Ahnung. Die wissen halt, du lernst daraus, du gehst den Weg. In Deutschland, leider Gottes, es hat sich so ein bisschen so in die Richtung entwickelt, deswegen war der Post auch so ein bisschen in die Richtung gedacht, dass, ja, irgendwie Fehler werden so verpönt. Jeder, der mal auch gerade in der Öffentlichkeit steht und der mal irgendeinen Fehler gemacht hat, sofort an den Pranger gestellt wird, sofort abgeschoben wird, sofort irgendwie ist der nicht mehr sozial zugehörig oder kann einpacken. Und das finde ich halt total schade, weil gerade die Menschen, die sich raustrauen, die sagen, hey, ich packe an, ich gehe los, ich mache was, die machen sich ja damit total verletzlich, weil jeder Mensch macht Fehler und der größte Fehler ist es einfach zu versuchen, keine Fehler zu machen, weil es ja, funktioniert halt einfach nicht. Und ja. Das Bewusstsein dafür zu haben, sagen, ey, geh mal raus, mach einen Fehler, weil was ist ein Fehler? Wenn du den einmal machst, ist es eh keiner. Und es ist ein Learning im besten Fall. Und klar, wenn du einen Fehler mehrmals machst, dann solltest du vielleicht Gedanken machen. Aber auch das ist mir schon mal passiert. Also auch dieses, ja, wenn du einen Fehler einmal machst, dann ist es okay, und zweimal machst, dann ist nicht gut. Ja, im Idealfall schon, aber manchmal machen wir ja Fehler unbewusst und checken es gar nicht. Und nach dem fünften Mal macht er es Klick. Ist auch okay, dann ist es halt so. Aber ein Bewusstsein dafür zu haben, dass Fehler eigentlich ein Vehikel sind zu mehr Erfolg und mehr Erfüllung, warum sollte ich dann nicht mehr davon machen?
Ja, ich wollte es gerade sagen, du hast nämlich Erfolg und Erfüllung, diesen Zweiklang hast du am Anfang schon gesagt, ne? Und oft verbindet man dann ja das Fehler machen oder fail fast, ne? Das hat ganz zu Beginn mal jemand zu mir gesagt, fail fast, Mark, also dass du es einfach auch schnell hinter dich bringst, wird oft mit Erfolg verknüpft. Ja. Wir haben aber auch diese Erfüllung davon, ja. Also wenn wir Sachen auch erstmal nicht hingekriegt haben und vielleicht auch nicht das erste und nicht das zweite und nicht das dritte Mal und dann schaffen wir es aber. Und ja, warum ist es so? Warum ist es so?
Ja, natürlich, also das kann ich auch aus dem Leistungssport sagen. Also als ich diesen Lauftest damals irgendwie 6, 7, 8 Mal nochmal laufen musste und jedes Mal nicht hinbekommen habe, und dann auf einmal habe ich es aber gemacht. Weißt du, wie krass ich mich da gefreut habe? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, und genauso auch bei anderen Sachen, die ich dann später erreicht habe. Dieses Gefühl, wenn du hart dafür gearbeitet hast, wenn du wirklich dich überwunden hast, wenn du auch wusstest, okay, ich habe das aus eigener Kraft geschafft, vielleicht auch mit meinem Team zusammen. Wir haben das zusammen geschafft, aus eigener Kraft. Und es hat uns keiner irgendwas zugeschmissen. Wir sind eigentlich eher die dem gesagt wurde, als ob die das schaffen. Und dann schaffst du das. Es fühlt sich doch einfach viel geiler an. Das ist viel mehr Spice drin. Und also ich bin da ein großer Fan von. Also mich erfüllt das auch total, so Dinge zu schaffen, die vielleicht andere sagen, das hat mich auch oft angetrieben. Die Erfüllung liegt natürlich nicht nur, ich würde sagen, die hat natürlich nicht nur damit zu tun, okay, wenn es jetzt ein harter Weg war, dann schaffst du es, dann bist du erfüllt. Natürlich hängt das auch noch mit anderen Sachen zusammen, das ist klar. Aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt, der da sicherlich mit reinspielt. Genieß den Weg, guck auch ab und zu mal links und rechts, renn nicht nur nach vorne. Wir brauchen alle Ziele, wir wollen die auch erreichen, aber am Wegesrand stehen bleiben und mit einem Blümchen spielen und dann die Zeit und alles vergessen, ist dann auch nicht richtig. Aber mal gucken, hier und da ist, glaube ich, schon erwünscht heutzutage. Und das machen wir halt viel zu wenig, also wenn wir mal ehrlich sind. Wir sind da sehr getrieben, es ist sehr schnelllebig alles und es ist schön, wenn man die kleinen Dinge auch mal sieht und genießen kann. Und das habe ich mir auch erst antrainiert.
In jedem Bereich, gell?
Genau.
Dein Game Changer Podcast hat ja bald 100 Folgen, ne? Das ist auch eine Reise, ja? Wenn du die ersten Folgen aufnimmst und denkst, oh Gott, das kann ich gar nicht veröffentlichen und also.
Ja, voll. Absolut.
Und dann sitzt du so im Interview und kann viel mitnehmen. Was würdest du tun? Abschlussfrage, wenn du jetzt plötzlich 15.000 Euro einfach irgendwie so in die Hand gedrückt bekommen würdest, was würde ein Max dann machen? Investieren oder anlegen oder so ist ja sowieso nicht erlaubt. Was würdest du mit dem Geld anfangen?
Investieren und anlegen ist nicht erlaubt, aber welchen Kontext hat die Frage? Also was...
Einfach so, ich will wissen, was so bei dir gerade dran ist. Wo würden 15.000 Euro hingehen?
Also investieren darf ich nicht, oder was?
Nein, nein.
Also ich sag mal so, wenn es mir jetzt geben würdest.
Ja.
Ich bin ja gerade in Südafrika. Und wenn es mir jetzt geben würdest, würde ich sagen, ich würde hier in Südafrika irgendwas damit machen, irgendein soziales Projekt. Würde ich wirklich machen, kein Scheiß. Weil hier ist wirklich hier ist die Kluft zwischen Arm und Reich, das kannst du dir in Deutschland nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und hier ist wirklich, hier wachsen wirklich Kinder auf unter den schlimmsten Bedingungen, und das kann man sich nicht vorstellen. Und ich glaube schon, dass ich da was machen würde. Und ich werde es auch so machen. Ich weiß jetzt nicht, dass ich werde jetzt keine 15.000 Euro wahrscheinlich in die Hand nehmen, aber ich werde auf jeden Fall jetzt, solange wie ich hier bin, auch noch irgendwas da auf die Beine stellen. Und wenn es nur was Kleines ist, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, dass, ja, möchte ich irgendwie machen. Und natürlich kann man dann wieder sagen, ja, aber dann gibt man denen Geld, dann bringt das ja auch nichts, dann ist es ja wieder weg und die müssen ja eigentlich lernen, das damit umzugehen und so. Ja, aber es gibt ja auch soziale Projekte, zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, Sebastian Stahl heißt der, der ist Lehrer in Frankfurt und ist im Fußballbereich unterwegs. Der ist jetzt bei so einer Organisation, die heißt Young Bafana, die haben zum Beispiel auch hier in Südafrika, hier in Kapstadt, so ein Camp für junge Fußballer errichtet und helfen denen da halt einfach, Fußballtraining zu machen, damit die vielleicht den Traum erfüllen können, aus dem Township rauszukommen und sich daraus zu trainieren durch Fußball, ja. Und solche Dinge zu unterstützen, glaube ich, das wäre was, was ich damit machen würde. Jetzt und heute hier an dieser Stelle, wenn du mich jetzt so fragst. Ansonsten kann man natürlich noch 100.000 andere Sachen damit machen. und ja, wenn ich es nicht investieren darf, das ja auch ein Investment ist, ja. Also ich glaube, das ist ein Investment in die Zukunft, und ich finde auch, das Geben macht ja eh glücklicher als Nehmen. Das ist ja auch ein Riesenparadox. Wir denken ja immer, ich bin total glücklich, wenn ich jetzt viel Geld habe oder wenn ich jetzt das und das kriege oder wenn ich jetzt das und das mache. Aber eigentlich macht es uns viel glücklicher, wenn wir geben. Und das ist so paradox. Deswegen sind ja auch so viele, die eigentlich kaum was haben, aber dafür das noch was abgeben, das eine Scheibe Brot, die sie haben, geben die noch eine halbe davon ab an ihren Partner oder an jemanden, der vorbeikommt. Und weil dieser Akt des Gebens und des Teilens einfach glücklich macht. Und das glaube ich nochmal so als kleiner deeper, so eine kleine deeper Anekdote so zum Ende. Leute, wirklich, also macht euch darüber mal Gedanken. Und es geben, es muss nicht immer nur Geld sein, es kann auch mal ein Lächeln sein, es kann mal ein Kompliment sein. Ich habe mich ja auch gefreut, dass du gesagt hast, hey, das Zitat fand ich geil. Das hat mir auch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, und einfach mal so den anderen die Anerkennung zu geben und ein Lächeln zu geben oder der Kassiererin beim Aldi mal einen schönen Tag zu wünschen oder so. So einfach so kleine Dinge, wie einen das selber bereichert, unglaublich. Eigentlich müssten wir das alle machen. Auch für uns selbst, weißt du, auch für andere natürlich, aber auch, weil es einen einfach glücklich macht. Und deswegen auf jeden Fall geben, weitergeben.
Stark. Stark. Und deshalb
ich gebe dir nachher die IBAN, ne? Und dann.
ich liebe diese Frage, weil da kommt einfach eigentlich immer was raus, ne? Also da passiert was und die Leute so, okay, was mache ich damit? Und
was haben andere so gesagt bisher?
Schöne Antwort. Ja, ein Auto kaufen und Spaß. Na, ich spoiler mal nicht, dürfte mal rein.
Okay, du spoilerst nicht.
In anderen Interviews hört quasi immer mit dieser Frage.
Okay, ja, da muss ich mal reinhören. Da interessiert mich. Ja,
genau.
Mach ich.
Ach, cool. Ja, schieb cool. Die IBAN rüber. Und ich möchte Danke sagen für die Themen, die wir so alle abgewandert haben. War wahnsinnig interessant. Und ich habe, glaube ich, noch 90 Folgen bei dir, die ich hören kann. Von dem her, habe ich noch was zu tun? Erfahre ich noch was?
Hey, da sind wir mal dabei, ne? Christoph Daum zum Beispiel. Unfassbar geiles Interview mit dem gehabt.
Echt?
Ja,
ist
mit drin, ja. Also da sind ein paar echte Knaller drin. Also Christoph Daum war, glaube ich, eine meiner genialsten Folgen, weil zustande gekommen ist. Oh mein Gott, das war so lustig. Aber ja, ich habe ihn im Podcast bekommen.
Mega, mega gut. Ja, cool. Ja, schön. Ey, vielen lieben Dank, Max, für deine Zeit, für deine Energie. Und genau, auch an euch vielen lieben Dank fürs Reinhorchen. Bis zur nächsten Folge von Teammensch.